Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass Sie dabei sind bei unserer heutigen Analyse. Wir schauen uns ja gemeinsam die Unterlagen an, die Sie uns geschickt haben, zu Kenias Städten mit einem besonderen Fokus auf Nairobi. Sie haben uns da ja wirklich einiges zugeschickt, Berichte, Studien, auch Wikipedia-Auszüge. Und das Bild, das sich da ergibt, ist schon vielschichtig, faszinierend, aber an manchen Stellen auch ziemlich ernüchternd. Man sieht auf der einen Seite dieses Bild, Nairobi, das pulsierende Wirtschaftszentrum Ostafrikas. Voller Energie, Dynamik, Wachstum. Aber dann, direkt daneben, gibt es diese riesigen informellen Siedlungen, Kibera zum Beispiel, oft als größter Slum Afrikas bezeichnet. Wie passt das denn zusammen? Das ist doch ein enormer Kontrast.
Ja, genau. Und das ist auch die Kernfrage, die wir heute für Sie beleuchten wollen. Die Dokumente, die Sie uns da gegeben haben. Die zeichnen wirklich ein Bild, eines Landes im total rasanten Wandel, also schnelle Urbanisierung, tiefsitzende Ungleichheiten, die oft noch aus der Vergangenheit stammen und dieser ständige Drang der Menschen nach einem besseren Leben, das prallte aufeinander. Unsere Aufgabe heute ist es eigentlich, die wichtigsten Erkenntnisse für Sie rauszuziehen. Die Hoffnung, die oft harte Realität und eben auch die Suche nach gerechteren Städten für alle, die dort leben.
Okay, gut, dann steigen wir mal ein. Fangen wir doch vielleicht mit dem an, was das Ganze antreibt. Dieser enorme Zuzug in die Städte. Afrika hat ja die weltweit schnellste Urbanisierungsrate. Die Leute ziehen in die Städte, klar, sie hoffen auf Jobs, bessere Schulen, bessere Versorgung, einfach ein moderneres Leben. So der städtische Traum, könnte man sagen.
Ja.
Eine ihrer Studien für Ostafrika sagt ja, 68% der Stadtbewohner sind gar nicht dort geboren, wo sie jetzt leben. Und das geht weiter so. 14% der Befragten überlegen wohl, bald in eine Stadt zu ziehen.
Aber genau da stoßen wir in Ihren Unterlagen auf etwas, was eine Studie sehr treffend als urbanes Paradoxon bezeichnet. Die Erwartungen sind riesig. Wenn die Leute in die Stadt kommen, erwarten sie viel, gerade von staatlichen Dienstleistungen.
Klar.
Aber die Realität enttäuscht dann oft. Ziemlich bitter sogar. Interessanterweise ist die Zufriedenheit mit den Leistungen in der Stadt kaum höher als auf dem Land, obwohl das ja oft der Grund für den Umzug war. Ein echter Dämpfer sozusagen.
Und was mich beim Lesen wirklich aufhorchen ließ, obwohl die Leute unzufrieden sind, sinkt ihr politisches Engagement oft, wenn sie in die Stadt ziehen. Sie kontaktieren seltener politische Vertreter. Ihre Zahlen waren, glaube ich, 15% in der Stadt gegenüber 19% auf dem Land.
Richtig, ja.
Und sie engagieren sich weniger in, klassischen Vereinen. Was aber total boomt, ist die Aktivität in Social-Media-Gruppen. Da sind Stadtbewohner viel aktiver. 32% gegenüber nur 11% in ländlichen Gebieten? Das ist doch spannend, oder? Die Leute sind unzufrieden, aber der Weg, was zu ändern, verlagert sich anscheinend ins Digitale. Der direkte Draht zur Politik wird eher schwächer.
Absolut. Und gleichzeitig gibt es diese massive, fast schon Blockadehaltung, wenn es darum geht, für bessere Dienstleistungen auch mehr zu zahlen. Satte 70% der Befragten in Ostafrika lehnen höhere Steuern oder Gebühren ab.
70%?
Ja, enorm. Die Gründe sind sicher gemischt. Armut spielt eine große Rolle, klar, aber sicher auch tiefsitzendes Misstrauen. Vertrauen die Leute der Politik und Verwaltung, dass das Geld dann auch wirklich sinnvoll ankommt? Für die Stadtverwaltungen ist das natürlich ein Teufelskreis. Hohe Erwartungen, aber null Bereitschaft, die Mittel dafür bereitzustellen.
Das wirft natürlich die Frage auf, woher kommen diese tiefen Gräben? Also zwischen Erwartung und Realität. Und auch zwischen den verschiedenen Stadtvierteln. Da hilft wohl ein Blick in die Geschichte Nairobis, den ihre Quellen ja auch liefern. Die Wurzeln liegen ja, wenig überraschend, tief in der Kolonialzeit.
Ganz genau. Dieser Masterplan von 1948, den Sie da drin haben, der hat diese Trennung quasi, zementiert. Da gab es klar definierte Zonen nach Rasse. European Restricted, Asian Restricted und Natives and Reserve Areas.
Krass.
Ja. Nach der Unabhängigkeit 1963 wurden diese Gesetze zwar abgeschafft, aber die räumliche Struktur, die soziale Struktur, die war ja nicht einfach weg. Die neuen Eliten sind dann oft in die Viertel gezogen, die vorher den Europäern vorbehalten waren. Und der massive Zuzug vom Land, der landete halt oft in schnell wachsenden, aber eben kaum geplanten informellen Siedlungen. Und diese Tendenz, die setzte sich fort. Spätere Stadtentwicklungspläne wie der von 1973 oder auch dieser neuere NIU-Plan von 2015, die waren oft sehr stark von oben geplant. Manchmal auch mit internationaler Hilfe. Aber, wie ihre Quellen andeuten, lag der Fokus halt häufig auf, Prestigeprojekten. Ausbau der Infrastruktur für die Mittel- und Oberschicht oder den Central Business District. Die Bedürfnisse der Mehrheit, die eben oft in diesen informellen Siedlungen lebt, die fielen dabei häufig hinten runter. Die Prioritäten lagen einfach oft woanders.
Das wird beim Lesen Ihrer Dokumente wirklich überdeutlich. Diese informellen Siedlungen, die sind keine Randerscheinung. Die prägen Nairobi und andere kenianische Städte massiv. Kibera ist da natürlich das bekannteste Beispiel. Allein die Zahlen sind ja schon bezeichnend. Der offizielle Zensus von 2009 spricht von rund 170.000 Einwohnern.
Ja.
Andere Schätzungen gehen hoch bis zu 1 Million. Das zeigt ja schon, wie unsichtbar diese Menschen oft im offiziellen System sind.
Was hier aber ganz besonders faszinierend ist, und das hebt eine Ihrer Forschungsarbeiten hervor, diese Siedlungen sind viel mehr als nur Orte zum Schlafen. Das sind unglaublich dynamische Wirtschaftszonen.
Ach wirklich?
Ja. Das Konzept der Raumnutzungsintensität beschreibt das sehr gut. Die Häuser dort sind oft extrem multifunktional. Da wird gewohnt, klar, aber gleichzeitig ist da ein kleiner Laden drin, eine Werkstatt, vielleicht werden Hühner gehalten oder Essen für den Straßenverkauf gekocht. Alles auf engstem Raum. Ihre Quellen nennen ja auch Beispiele aus Kampala und Dar es Salaam, die das zeigen.
Wahnsinn.
Und ohne diesen informellen Sektor, der ja laut Ihren Zahlen 84% der Beschäftigung in Kenia ausmacht.
84%?
Ja, muss man sich mal vorstellen. Ohne dessen Beiträge zu Einkommen, Wohnraum und sogar grundlegenden Dienstleistungen wie Wasserverkauf oder Kinderbetreuung wäre die Lage für viele Menschen noch viel, viel dramatischer. Das ist eine enorme wirtschaftliche Kraft, auch wenn sie oft übersehen wird.
Trotzdem, die Lebensbedingungen sind ja, wie Ihre Quellen auch eindringlich schildern, oft wirklich katastrophal. Und damit sind wir bei einem der drängendsten Probleme, der Wohnraumkrise. Die überwältigende Mehrheit der Stadtbevölkerung lebt zur Miete. Über 90% in Nairobi steht in einem Ihrer Dokumente. Oft in nur einem Raum, unter sehr einfachen Bedingungen und häufig ohne Zugang zu grundlegenden Dingen wie sauberem Wasser oder sanitären Anlagen.
Die Regierung hat das Problem zwar irgendwie auf dem Schirm. Die Big Four Agenda von 2017 versprach ja dieses sehr ambitionierte Ziel, 500.000 bezahlbare Wohneinheiten bis 2022.
Ja, habe ich gelesen.
Wenn man genauer hinschaut, und das deuten Ihre Quellen auch an, dann zielt dieses Affordable Housing doch stark auf die Mittelschicht. Leute, die sich Wohneigentum leisten können. Der klassische soziale Wohnungsbau für die Ärmsten, also günstige Mietwohnungen, die dringend gebraucht werden, der fällt da oft durchs Raster. Es gibt zwar Programme zur Slum-Aufwertung wie Kensub oder Kisib, die werden erwähnt, aber ihr Erfolg wird in den Unterlagen eher, als begrenzt dargestellt.
Und die Hürden sind wahrscheinlich riesig, oder?
Ja, die Hürden sind enorm. Gerade für die Menschen mit geringem oder unregelmäßigem Einkommen. Da sind zum einen die explodierenden Grundstückspreise in den Städten. Wahnsinnig teuer. Dann die hohen Kosten für formelles Bauen und diese oft strengen Bauvorschriften. Die gehen oft an der Realität vorbei.
Zum Beispiel?
Etwa Mindestgrößen für Grundstücke, die für Geringverdiener völlig unerschwinglich sind. Und natürlich der fehlende Zugang zu Krediten für Leute ohne formelles Einkommen. Aber, und das nennen Ihre Quellen ja auch, es gibt Lichtblicke. Kleinere, gemeinschaftsbasierte Spar- und Landkaufprogramme, der Akiba Mashinani Trust wird da genannt. Das zeigt, dass alternative Modelle funktionieren können, wo Leute gemeinsam sparen und dann schrittweise bauen. Das sind wichtige Nischen.
Okay, also Wohnen ist ein riesiges Thema. Kommen wir zum nächsten großen Brocken, der in Ihren Unterlagen auch eine wichtige Rolle spielt. Mobilität. Wie bewegen sich die Menschen überhaupt in diesen rasant wachsenden Städten? Ich war ehrlich gesagt überrascht zu lesen, dass es eben nicht primär das Auto ist.
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Über die Hälfte aller Wege in kenianischen Städten wird zu Fuß zurückgelegt. Die Zahl 53,3% tauchte auf.
Über die Hälfte zu Fuß?
Ja, weitere 37% entfallen auf die Matatus, diese oft ja sehr bunt bemalten privaten Kleinbusse. Die sind das Rückgrat des öffentlichen Nahverkehrs. Private Autos machen nur einen verschwindend geringen Anteil aus, etwa 3%. Trotzdem, und das ist die Krux, orientiert sich die Verkehrsplanung oft immer noch stark am Auto. Man sieht das an großen Projekten wie dem Nairobi Expressway.
Stimmt.
Und die Bedürfnisse der Mehrheit, also der Fußgänger, Radfahrer und Nutzer der Matatus, die werden dabei oft, naja, vernachlässigt.
Mit teils dramatischen Folgen. Jeder kennt das ja, der schon mal im Stau in Nairobi feststeckte. Eine ihrer Quellen, der Kenya Urbanization Review, macht das sehr konkret. Von einem durchschnittlichen Haushalt in Nairobi aus erreicht man im Berufsverkehr innerhalb einer Stunde nur 11-20% der formellen Arbeitsplätze.
Ja, das muss man sich mal vorstellen.
Das schränkt die wirtschaftlichen Möglichkeiten der Leute ja massiv ein.
Absolut. Und hier kommt eine ganz entscheidende Dimension hinzu, die Ihre Unterlagen ebenfalls betonen. Die Gender-Perspektive. Für Frauen ist die Fortbewegung in der Stadt oft mit Unsicherheit und Angst verbunden. Schlecht beleuchtete Wege, dunkle Haltestellen, sexuelle Belästigung in überfüllten Matatus, die Angst vor Übergriffen.
Mhm.
All das schränkt ihre Bewegungsfreiheit massiv ein und damit auch ihre wirtschaftliche und soziale Teilhabe. Es heißt eben nicht nur, die Straße zu bauen. Man braucht eine gendersensible Planung, die die gesamte Reisekette betrachtet, von Tür zu Tür. Sichere Fußwege, beleuchtete Haltestellen, aber auch Maßnahmen gegen Belästigung in den Fahrzeugen selbst. Initiativen wie die Flown-Initiative, die wird ja erwähnt, versuchen da Bewusstsein zu schaffen und Lösungen anzustoßen.
Immerhin gibt es ja auch positive Beispiele, das fand ich gut. Die Neugestaltung der Lutuli Avenue in Nairobi wird in einem Dokument erwähnt. Da hat man offenbar versucht, den Raum anders aufzuteilen, Fußgänger zu priorisieren und gleichzeitig den Handel dort sicherer zu machen. Das zeigt ja, dass es geht, wenn der Wille da ist. Das war, glaube ich, ein Projekt von UN Habitat.
Genau, und eng verknüpft mit Wohnen und Mobilität ist natürlich der Zugang zu grundlegenden Dienstleistungen. Also Wasser, Sanitär, Strom, Müllabfuhr. Auch hier zeichnen ihre Quellen ein Bild massiver Ungleichheit. Wieder der Kenya Urbanization Review. In Nairobi haben nur 36% der Haushalte in informellen Siedlungen Zugang zu Leitungswasser direkt im Haus oder Hof.
Nur 36%?
Ja, im Vergleich zu 84% in den formellen Gebieten. Beim Abwasser ist der Kontrast noch krasser. Die meisten in informellen Siedlungen haben keine Kanalisation. 70% nutzen Gruben oder Latrinen, der Rest hat gar nichts. Die Gesundheitsrisiken sind dann natürlich enorm.
Furchtbar.
Beim Strom ist die Versorgungslage zwar etwas besser, aber die Anschlusskosten bleiben für viele arme Haushalte eine unüberwindbare Hürde. Und die Müllabfuhr? Funktioniert in vielen informellen Gebieten kaum oder gar nicht. Das führt zu weiteren Umwelt- und Gesundheitsproblemen. Die Dezentralisierung, also die Devolution, die Kenia 2013 eingeführt hat, sollte ja eigentlich die Dienstleistungen näher an die Bürger bringen.
Mhm.
Aber ihre Quellen deuten an, dass es hier oft an klaren Zuständigkeiten hapert, an ausreichender Finanzierung und auch an Kapazitäten auf der County-Ebene. Das Ergebnis? Arme Haushalte zahlen oft überproportional viel ihres knappen Einkommens für diese Basisdienste. Häufig an informelle Anbieter, die dann natürlich höhere Preise verlangen.
Man sieht also, wie das alles zusammenhängt und sich gegenseitig bedingt. Schlechte Wohnverhältnisse, schwierige Mobilität, mangelnde Dienstleistungen und das alles auf dem Boden von Armut und Ungleichheit. Eine ihrer Quellen hebt dann ja besonders hervor, wie die Covid-19-Pandemie diese ganze Verletzlichkeit noch einmal brutal offengelegt hat.
Ja, absolut. Das war wie ein Brennglas. Die Pandemie hat die ärmere Stadtbevölkerung mit voller Wucht getroffen. Millionen haben über Nacht ihre Jobs verloren. Eine Quelle spricht von 1,7 Millionen allein zu Beginn der Pandemie in Kenia.
1,7 Millionen?
Ja. Die Ernährungsunsicherheit ist dramatisch gestiegen. Viele konnten ihre Miete nicht mehr zahlen. Eine Studie nennt 30% der kenianischen Haushalte. Und die staatlichen Hilfsprogramme, das kritisiert Human Rights Watch in einem ihrer Dokumente, erreichten nur einen Bruchteil der Bedürftigen in Nairobi und waren zudem noch von Problemen bei der Verteilung geprägt. Die Krise hat schonungslos gezeigt, wie dringend Städte widerstandsfähiger werden müssen und vor allem gerechter mit sozialen Sicherungssystemen, die auch die Schwächsten auffangen.
Das bringt uns zu einem Begriff, der in Ihren Unterlagen immer wieder auftaucht.
Die gerechte Stadt oder Just City. Was genau ist damit gemeint? Eine Quelle schlägt da vier Säulen vor: Würde, Gleichheit und Vielfalt, Rechte und Pflichten und Demokratie. Das klingt natürlich super, aber wie passt das zur Realität, die wir gerade beschrieben haben?
Naja, die Kluft ist leider groß. Die Realität, wie sie ihre Dokumente beschreiben, ist, dass viele Menschen in kenianischen Städten ihre Rechte, die ihnen auf dem Papier ja zustehen, kaum einfordern können. Oder ihre Stimmen werden schlicht nicht gehört. Sie sind die städtischen Unsichtbaren, wie es eine Quelle nennt.
Die städtischen Unsichtbaren?
Genau. Das sind nicht nur die Bewohner informeller Siedlungen, die oft schon in Statistiken unterrepräsentiert sind, gerade Frauen und Jugendliche. Es gibt auch die digital Unsichtbaren. Ihre Anliegen werden vielleicht in sozialen Medien diskutiert, dringen aber nicht zu den Entscheidungsträgern durch. Dann die Mobilitätsunsichtbaren, also Menschen mit Behinderungen, Ältere, aber eben auch Frauen, deren Bewegungsfreiheit durch Unsicherheit eingeschränkt ist. Und schließlich die Medienunsichtbaren, deren Alltag und Probleme in den großen Medien kaum vorkommen, weil die sich halt oft auf andere Themen konzentrieren.
Aber wenn diese Gruppen so unsichtbar sind, wie sollen sie denn dann an einer gerechteren Stadtentwicklung mitwirken? Gibt es denn in Kenia keine offiziellen Wege dafür, Mechanismen?
Doch, die gibt es, zumindest auf dem Papier. Die Verfassung von 2010, die ja als sehr fortschrittlich gilt, und das Gesetz über städtische Gebiete und Städte von 2011.
Das UACA, ja.
Genau. Das schreiben Bürgerbeteiligungen sogar ausdrücklich vor. Es sind Strukturen vorgesehen wie Urban Boards, also städtische Ausschüsse, und Citizens Fora, Bürgerforen, die genau das ermöglichen sollen. Mitwirkung an Planung und Verwaltung. Das Problem ist, wie ihre Quellen kritisch anmerken, die Umsetzung. Es hat Jahre gedauert, bis die notwendigen Durchführungsbestimmungen für dieses Gesetz überhaupt erlassen wurden. Die nationale Stadtentwicklungspolitik, NUDP, kam erst 2018, also 5 Jahre nach Beginn der Dezentralisierung. Das hat ein Vakuum geschaffen.
Okay.
Die Bedeutung der Bürgerforen wurde oft heruntergespielt. Und obwohl die Dezentralisierung eigentlich Macht auf die lokale Ebene verlagern sollte, gab es wohl Tendenzen einer Rezentralisierung auf der County-Ebene. Das alles bremst die Entwicklung einer echten städtischen Selbstverwaltung und damit auch die effektive Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger. Es fehlt oft, so scheint es, der politische Wille, diese Strukturen wirklich mit Leben zu füllen.
Ein kurzer Blick nach Brasilien, der ja in Ihren Quellen auch vorkommt, zeigt, dass es anders gehen kann. Das Beispiel Porto Alegre mit dieser partizipativen Budgetierung in den 90ern ist ja fast schon legendär.
Absolut. Dort konnten die Bürgerinnen und Bürger in Versammlungen direkt mitentscheiden, wofür ein Teil des städtischen Budgets ausgegeben wird. Und die Ergebnisse waren wirklich beeindruckend, wie Ihre Quelle beschreibt. Die Zahl der Haushalte mit Wasseranschluss stieg von 75 auf 98%.
Wow.
Die Budgets für Gesundheit und Bildung wuchsen massiv. Der Bau von befestigten Straßen in armen Vierteln hat sich verfünffacht. Die Bürgerbeteiligung ist förmlich explodiert. Es zeigt einfach das enorme Potenzial, wenn Menschen echte Mitbestimmungsmöglichkeiten haben. Allerdings, das zeigt das Beispiel auch, sind solche Modelle anfällig für politische Wechsel und Widerstände von oben. Aber als Inspiration, was möglich ist, ist es ungemein wertvoll.
Wenn wir jetzt all diese Erkenntnisse aus Ihren Unterlagen mal zusammennehmen, was heißt das denn für die Zukunft der kenianischen Städte? Also einfache Antworten gibt es da sicher nicht. Die Probleme sind ja extrem vielschichtig.
Das stimmt. Patentrezepte gibt es nicht. Aber die Dokumente, die Sie uns da gegeben haben, die deuten doch einige klare Richtungen an. Dinge, die Sie für Ihr weiteres Nachdenken mitnehmen können. Erstens, echte Bürgerbeteiligung ist kein nice to have. Sie ist essentiell. Die bestehenden Gesetze müssen konsequent angewendet werden, die vorgesehenen Gremien gestärkt.
Okay.
Zweitens, der informelle Sektor braucht Anerkennung und Unterstützung, nicht nur Ignoranz oder Verdrängung. Er ist die Lebensader für Millionen. Drittens, der Zugang zu Basisdienstleistungen Wasser, Sanitär, Strom, Müll und zu wirklich bezahlbarem Wohnraum muss Priorität haben, gerade in den informellen Siedlungen. Das erfordert gezielte Investitionen und, ganz wichtig, angepasste Regeln.
Angepasste Regeln, ja.
Viertens, Bildung und Perspektiven für die riesige junge Bevölkerung sind der Schlüssel, um Armutszyklen zu durchbrechen. Fünftens, Stadtplanung muss die unterschiedlichen Bedürfnisse von Männern und Frauen berücksichtigen. Stichwort Gendersensibilität, Stichwort Sicherheit. Sechstens, Verwaltung und Finanzen der Städte brauchen dringend Reformen. Klare Zuständigkeiten sind nötig. Ihre Quellen erwähnen ja Konflikte zwischen nationalen Behörden wie dem Ministerium und der National Land Commission.
Stimmt.
Und die Städte brauchen stabilere Einnahmequellen, jenseits von oft riskanten Public-Private Partnerships, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. Auch die Koordination zwischen den Counties in den schnell wachsenden Metropolregionen muss besser werden.
Und ein interessanter Gedanke aus einer ihrer Quellen war ja auch die Rolle dieser sogenannten intermediären Städte. Also nicht nur auf die Megametropole Nairobi schauen, sondern auch die mittleren Städte stärken. Das könnte helfen, die Entwicklung im Land ausgewogener zu gestalten und vielleicht auch den Druck von der Hauptstadt zu nehmen.
Genau.
Fassen wir also für Sie die Kernaussagen aus Ihren Unterlagen nochmal zusammen. Kenias Städte sind Orte unglaublicher Energie und großer Hoffnungen. Das wird sehr, sehr deutlich. Gleichzeitig sind sie aber auch geprägt von tiefen sozialen und räumlichen Spaltungen und von einem täglichen Kampf ums Überleben und um ein Mindestmaß an Würde für Millionen von Menschen. Der Weg zu wirklich gerechten Städten, die allen Bewohnerinnen und Bewohnern Chancen und ein gutes Leben ermöglichen, der ist noch sehr weit.
Ja, das kann man so sagen. Die rechtlichen Werkzeuge und das Potenzial sind teilweise da. In der Verfassung, in Gesetzen, auch im Engagement vieler Menschen und Organisationen vor Ort. Worauf es jetzt wirklich ankommt, ist die konsequente Umsetzung. Und der politische Wille, die Prioritäten neu zu setzen. Es geht darum, die Unsichtbaren endlich sichtbar zu machen, ihre Bedürfnisse, ihre Stimmen, ihre Rechte ins Zentrum der Stadtentwicklung zu rücken und nicht nur die Interessen von Eliten oder die Logik von irgendwelchen Großprojekten.
Und das führt uns zu einer letzten Frage, die uns beim Durchgehen Ihrer Materialien kam und die wir Ihnen einfach mal mitgeben möchten. Wenn wir dieses urbane Paradoxon sehen, also hohe Erwartungen an den Staat treffen auf enttäuschte Hoffnungen, geringe Zahlungsbereitschaft und, ja, schwindendes Vertrauen. Wie kann dann dieses grundlegende Vertrauen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern auf der einen Seite und den Behörden und der Politik auf der anderen Seite überhaupt wieder aufgebaut werden? Wie schafft man eine gemeinsame Basis, um diese Vision einer gerechteren städtischen Zukunft in Kenia vielleicht doch Realität werden zu lassen?
Eine wichtige Frage.
Eine Frage zum Weiterdenken. Vielen Dank, dass Sie uns diese Unterlagen anvertraut haben und wir diese Analyse für Sie durchführen durften.